Hallo und herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute geht's bei uns um ein super heißes Thema, nämlich um den plötzlichen Boom in den Bereichen E-Food, also Online-Lebensmittelhandel, und Quick-Commerce, also die ultraschnelle Lieferung von Lebensmitteln teilweise in weniger als 10 Minuten direkt an die Haustür. Super faszinierend, was sich da gerade im Markt abspielt, da muss man als Logistiker einfach dranbleiben. Mein Gast heute ist der E-Commerce-Experte Alexander Graf. Das heißt, es wird auf jeden Fall interessant, unterhaltsam und an der einen oder anderen Stelle auch vielleicht etwas kontrovers. Lasst euch überraschen. Los geht's. Hallo Alex, herzlich willkommen zurück zum BVL Digital Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist.
Ja, moin Boris, vielen Dank für die erneute Einladung.
Sehr gerne, sehr gerne. Das ist jetzt, wir haben gerade gesprochen, etwas über ein Jahr her, dass wir beiden uns das letzte Mal gesehen haben zum Live-Podcast bei euch im Spryker-Büro in Hamburg, Spitaler Straße. Da war die Welt noch so ein bisschen halbwegs in Ordnung. Das war sozusagen meine letzte richtige, wirkliche Face-to-Face-Aufnahme. Dann kam noch mal eine irgendwie so im Herbst, als es schien, als sei alles vorbei. Aber seitdem nur noch Distanzaufnahmen. Bei dir wahrscheinlich ähnlich, ne?
Ja, es ist sehr ähnlich. Ich glaube, es gab immer 2, 3 in dem Büro. Zwischendurch hatten wir noch mal diese virtuelle Bits and Pretzels mitgemacht. Die haben wir auch gestreamt aus unserem Office in Hamburg. Da war ich da auch noch mal. Aber ansonsten, keine Ahnung, mehr als 10, 15 Mal dann im letzten Jahr nach Beginn der Krise war ich da nicht mehr im Office. Und seitdem sind sie dann auch geschlossen. Wir haben dann im über den Winter auch zugemacht und auch nicht wieder geöffnet. Nur quasi in Notfällen können die Leute dann dorthin oder auch mal Post abholen. Aber seitdem müssen alle zu Hause arbeiten.
Ja, und alle sind heiß, irgendwie, dass Normalität wieder einkehrt wahrscheinlich. Ne? Sind die Leute heiß, wieder sich zu treffen?
Ja, die sind schon heiß. Ja, sind aus verschiedenen Gründen und hat sich natürlich gedreht. Ne? Während bisher dieser soziale Austausch ja eigentlich im Privaten, in der eigenen Wohnung stattgefunden hat, verlagert man den ja jetzt ins Büro. Man will ja ins Büro, um die anderen dann mal zu sehen, um mal zu quatschen und Kaffee zu trinken. Und dann geht man vielleicht zurück zum Arbeiten. Wenn man eine Wohnung hat oder ein Haus, was das irgendwie zulässt mit so einem Arbeitszimmer, da sind natürlich auch die Kapazitätsgrenzen gesprengt worden im letzten Jahr, muss man auch sagen. Das ist auch vielen Leuten bei uns auch so. Da sieht man den schon an. Es gibt schon da so ein Lagerkoller, ist da, glaube ich, kann man nicht wegdiskutieren.
Aber ihr werdet jetzt keine Remote-Only-Company. Spryker wird auch wieder in normale Büros zurückkehren.
Wir sind in unserem Arbeitsmodell, haben wir schon eine ganze Menge verändert. Da kannst du auf unserer PR-Chefin, HR-Chefin mal folgen auf LinkedIn. Wir haben jetzt so ein Modell eingeführt, das heißt Flow. Da sind die Komponenten schon remote first, muss man ganz klar sagen. Also wir werden schon hybride Arbeitssituationen haben an den Standorten, wo wir schon große Offices haben. Ja, also in Berlin und in Hamburg natürlich. Aber jetzt in den ganzen neuen Ländern, also wir haben, glaube ich, in den letzten 8 Wochen irgendwie Mitarbeiter in 5 neuen Ländern, unter anderem in Nigeria, in Israel, in Ägypten eingestellt. Die ziehen ja nicht mehr um, die bleiben ja da. Oh, wow. Auch in den USA sind wir jetzt fast 10 Leute schon. Vielleicht sogar schon mehr. Die wohnen ja auch alle in ihren Standorten, in Chicago, in L.A., in Austin. Und auch dort wird es ja kein Büro mehr geben. Also diese großen Events bei uns im Unternehmen wird es natürlich dann wieder geben nach Corona, wo man alle Leute mal zusammenholt zum gemeinsamen Feiern, gemeinsamen Zeit verbringen. Aber ich würde schon sagen, dass ein Großteil der Mitarbeiter auf einen Remote-First-Modus umstellt und dann vielleicht mal einmal im Monat, einmal in der Woche im Office zu finden ist, je nach Team, aber mehr auch nicht. Und das ist ein riesiger Vorteil für uns, weil wir natürlich auch global hiren können und von niemandem erwarten müssen, dass er morgens nach Berlin fliegt. Kann man ja auch gerade gar nicht, um sich dann vorzustellen.
Ja, bevor wir ins Thema einsteigen, gibt doch nochmal so ein bisschen Update zu Spryker selbst. Da ist ja auch eine Menge passiert, eine große Finanzierungsrunde, ihr startet richtig los. Also alles, was du gerade beschrieben hast, ist ja irgendwie auch ein Resultat aus dem, was ihr da jetzt an Finanzierung bekommen habt, ne?
Genau, wir hatten gar nicht vor, eine Finanzierungsrunde zu machen im letzten Jahr. Wir hätten jetzt eigentlich anfangen wollen, so im Mai diesen Jahres mal zu gucken. Wir sind ja im Kern ein Geschäftsmodell, was durchaus profitabel funktioniert und müssen jetzt nicht uns über Marketingkosten immer wieder Neukunden reinholen. Und da haben wir aber einen Markt vorgefunden im letzten Jahr, also in der zweiten Jahreshälfte, bei dem E-Commerce-Infrastrukturanbieter, so wie wir es am Ende des Tages auch sind, einfach sehr, sehr hohe Bewertungen gesehen haben. Sicherlich auch getrieben durch den BigCommerce-Börsengang. Shopify ist natürlich an der Börse extrem erfolgreich gewesen. Amazon ist erfolgreich gewesen, sodass es so schon einen Run gab auf B2B-Softwareanbieter wie uns. Unter anderem natürlich auch, weil viele B2C Startups, wie so ein Get Your Guide oder Flixbus, dem waren die Hände gebunden, sind ja teilweise immer noch gebunden. Und dann haben wir gesagt, okay, wir strecken mal unsere Fühler aus zu den 2, 3 Top-Investoren, mit denen wir sowieso schon vorher gesprochen haben, was wir bis Ende des Jahres machen können. Wenn sich da jetzt innerhalb von ein paar Wochen auch eine Runde strukturieren lässt, dann können wir unser Wachstum vorziehen und sparen uns vielleicht auch noch mal ein halbes Jahr Roadshow. Und das hat auch geklappt. so dass wir dann zu Ende letzten Jahres, so ziemlich rund um die Weihnachtszeit, 130 Millionen Dollar eingesammelt haben und das führt jetzt zu einer halben Milliarde Bewertung, sodass wir unsere Wachstumsziele, wir versuchen immer so 100% im Jahr zu wachsen, durchaus halten können.
Und, sehr schön.
Und genau, das verändert schon nochmal eine ganze Menge. Also Internationalisierung ist jetzt vorgezogen, nochmal ein halbes Jahr. Wir haben jetzt schon viele Leute in den USA, stellen wirklich fast jeden Tag neue Leute ein. Also immer Monatsbeginn kriegen wir so eine E-Mail von der HR-Abteilung, wer startet neu. Und das war natürlich vor Corona, als wir uns getroffen haben, war das immer so eine E-Mail mit 2-3 Leuten im Monat, die dann irgendwie neu angefangen haben. Und jetzt sind es halt E-Mails mit teilweise 40 Leuten, die da drin sind, ja, und in ganz neuen Rollen. Und das schon, das ist auch eine spannende Entwicklung für uns, weil das haben wir natürlich vorher auch noch nicht gemacht. Ich habe schon einige Unternehmen mit begleitet und aufgebaut, aber jetzt in der Skalierung und in der Geschwindigkeit ist es auch schon mal ein ganz neues Brett.
Sehr cool. Ja, halbe Milliarde Bewertung, also auf dem halben Weg zum Unicorn. Nicht schlecht.
Genau, da gibt es bestimmt auch Fachbegriffe für, so wie Goldene Hochzeit, Silberhochzeit, Holzhochzeit, wird es da bestimmt auch irgendwas für geben. Aber ich glaube, es dauert nicht mehr so lange, dann schaffen wir vielleicht auch das richtige Unicorn.
Auf jeden Fall Unicorn der Herzen schon mal, so wie kann ich schon mal sagen.
Danke, danke.
Sehr schön. Alex, in unserem letzten Gespräch haben wir ein bisschen allgemein so über E-Commerce, Plattform und vertikale Geschäftsmodelle gesprochen. Diesmal wollen wir ein bisschen weiter ranzoomen und so zwei Themen mal rauspicken, die im vergangenen Jahr so wirklich dramatisch an Fahrt aufgenommen haben, nämlich der E-Food-Bereich, also Online-Lebensmittel, und Quick-Commerce, also diese ultraschnellen Lieferdienste, die waren innerhalb von 10 Minuten nach Bestand nach Hause liefern können. Mhm. Lass uns vielleicht aber erstmal anfangen mit so einem kleinen Rückblick auf den Lebensmittel-Online-Handel vor der Corona-Krise. Da war so ein bisschen so mal so die These, dass man im Online-Geschäft mit Lebensmitteln in Deutschland kein Geld verdienen kann. Da haben sich schon die Großen die Zähne dran ausgebissen und die großen Player gekommen, gegangen und da war nicht wirklich richtig Bewegung drin. Man hat schon gesehen, das Vertical wächst, ist aber weit, weit immer hinterher gewesen zu den anderen Verticals im Online-Commerce-Bereich, richtig?
Genau, also wir reden ja in Deutschland von einem Markt, der ungefähr 200 Milliarden Euro groß ist pro Jahr, also Food, also alles, was Lebensmittel ist, alles, was du bei Edeka, Rewe und Co. kaufen kannst. Und davon waren 2020 circa 1,5% online verfügbar, beziehungsweise wurden online gehandelt, also circa 3 Milliarden. Schon eine hohe absolute Zahl, aber natürlich sehr gering im Vergleich zum Gesamtmarktvolumen. Und diejenigen, die wir gesehen haben vor Corona, waren im Wesentlichen natürlich Rewe Online, die mit ihrem Ansatz aber auch bisher kein Geld verdient haben. Da haben wir auch in diversen anderen Podcasts schon drüber gesprochen. Die haben aber 2020 jetzt ihr relativ stark automatisiertes Lager in Köln in Betrieb genommen. Da schafft man vielleicht eine höhere Auslastung. Kommen wir gleich noch dazu, welche verschiedenen Ansätze es da gibt. Und dann haben wir im Corona-Jahr, also während des Lockdowns, natürlich Nachfragevolumina gesehen, die konnte gar keiner bedienen. Du konntest bei Rewe einfach keinen Lieferslot mehr bekommen. Die waren ja vorher schon am Anschlag. Sozusagen, die konnten dann vielleicht noch 20-30% nochmal wachsen, weil die Warenkörbe dann größer geworden sind. Die hätten aber sicherlich 600-800% wachsen können, hätte es die entsprechende Lieferfähigkeit gegeben. Und deswegen haben wir auch viele neue Businesses gesehen, die da reingekommen sind. Sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Ich möchte nur ein bisschen Perspektive mal aufzeigen. Auch wenn wir jetzt ganz konservativ von einem Prozentpunkt ausgehen, der pro Jahr in den Onlinehandel geht. Und das ist eine sehr konservative Annahme, weil wir in anderen Märkten gesehen haben, dass es so ein exponentielles Wachstum nach vorne gibt, also dass das Wachstum sich beschleunigt. Bleiben wir aber bei diesem 1%, dann reden wir von 2 Milliarden Euro im Jahr, die sich verschieben vom stationären Handel in den Onlinehandel. So, und das ist natürlich deutlich mehr Verschiebung, als es Gesamtwachstum gibt. Und das heißt, das Online-Wachstum zieht sich natürlich im Wesentlichen aus den stationären Kanälen. Wenn man das mal unterrechnet auf einen Tag, heißt das 6 Millionen Euro Wachstum pro Tag, also so 3-4 Durchschnittssupermärkte pro Tag, verlassen den stationären Handel und gehen jetzt online. Und du kommst ja aus der Logistik, so um 6 Millionen Euro Ware B2C auszuliefern, sind ja jeden Tag dann schon mehrere hundert neue Lieferwagen notwendig, mehrere hundert neue Packer, mehrere hundert neue Lieferfahrer, ja, die zu den Wagen irgendwie passen. Und das ist das Momentum, auf dem wir gerade unterwegs sind. Global sind das irgendwo zwischen 100 und 200 Millionen Dollar pro Tag, die sich gerade von dem Offline-Kanal in den Online-Kanal verschieben. Das erklärt auch so ein bisschen die Finanzierungsvolumina, warum jetzt diese ganz neuen Geschäftsmodelle auch so viel Geld bekommen, weil die stationären Geschäfte strukturell im Nachteil sind und wir im Lebensmittelhandel ja das Problem haben, dass auch die großen Lebensmittelhändler im Schnitt nur sehr wenig Geld verdienen. Also wir reden da über Margen 1-2% am Ende des Jahres. Ja. Wenn man da jetzt aber 10% des Marktes mal abschneidet, dann wird es schwierig, weil du die Flächenkosten, ja, deine Miete, deine Gebäudekosten, die Heizkosten und dann auch die Personalkosten kannst du gar nicht senken. Das heißt, es müssen dann Läden geschlossen werden. Und bisher haben wir gedacht, dass dieser Zeitpunkt irgendwo 2030 mal kommt, ja, bis dann irgendwie Rewe Online und Picknick mal genug Volumen aufgebaut haben. Und wir scheinen jetzt viel kürzer davor zu stehen. Wir reden jetzt hier nur noch über 2-3 Jahre, bis dann das große Supermarktsterben beginnt.
Was macht eigentlich den deutschen Supermarktmarkt aus im Vergleich zum internationalen Märkten? Wird immer als besonders dargestellt, ne? Weil es hier eine besonders große Dichte gibt, die großen Player sind besonders stark etabliert. Was sieht so weitere Besonderheiten des deutschen Marktes?
Also diese Oligopolstruktur, die gibt es auch in anderen Ländern, dass es ein paar wenige sehr große, relevante Player gibt. Ich glaube, es gibt aber wenig Ähnlichkeiten zu dieser genossenschaftsartigen Struktur, in der Edeka und Rewe ja unterwegs sind, wo dann die Kaufleute am Ende des Tages bestimmen, also die Märkte betreiben oder zumindest versuchen zu bestimmen. Und was in Deutschland sehr besonders ist, ist sich der durchschnittliche Bon, der ja unter 20 Euro liegt beim Einkauf. Das sieht man in anderen Ländern deutlich höhere Einkaufsbons, in Frankreich natürlich, in UK. Aber ansonsten hat jeder Markt so ein bisschen so eine Eigenheit. Je nachdem, wer da mal groß war in den 80ern und wie die Dynamik am Ende des Tages war, gibt es da ein anders gelagerte Oligopole. Aber das wird jetzt gerade alles über den Haufen geworfen. Also gibt jetzt ja tatsächlich so einen schönen Effekt, dass diese Gewissheiten der sozusagen des Lebensmitteleinzelhandels eben nach vorne nicht mehr gelten. Genauso wie diese Gewissheiten der Innenstadt. Du siehst jetzt hier, wir machen gerade das ja per Zoom, die Aufnahme. Hinter mir ist hier die Kieler Innenstadt. Und da war ja quasi für 20 Jahre die Gewissheit, neben dem H&M ist der Pik & Cloppenburg, neben Pik & Cloppenburg kommt der Douglas, daneben kommt der Footlocker. Und da konnte man sich gar nicht vorstellen, wie das aufbricht. So, jetzt ist es alles aufgebrochen, schon vor Corona natürlich, aber jetzt wurde es nochmal beschleunigt. Und das Gleiche erwarte ich im Lebensmitteleinzelhandel.
Ja, mega interessant. Lass uns mal so eine kleine Marktübersicht erstellen. Lass uns mal rangehen an die ganze Sache, um ein bisschen zu gucken, was sich da gerade im Markt bewegt, was für neue Player da so kommen. Vielleicht ein bisschen aufgeteilt, erstmal diesen Quick-Commerce, was ich also super interessant finde, also die ganzen super ultra-fast-Delivery-Modelle, dann die so zweite Kategorie, die normalen Lieferdienste, die Lebensmittelhause liefern und dann nochmal so einen Blick zurückwagen auf den stationären Handel und die Ketten, die du gerade angesprochen hast und wie die auf diese neue Situation reagieren können oder auch gerade tun.
Ja.
Lass uns anfangen mit Quick Commerce. Also einer der großen Player, der de facto noch nicht existierte, als wir das letzte Mal einen Podcast hatten. Gorillas, die Firma gab es noch nicht. Vor 12 Monaten, als wir zuletzt gesprochen haben, sind aus dem Nichts aufgetaucht und innerhalb von kürzester Zeit zum Unicorn-Status geworden. Schnellstes Unicorn aller Zeiten sozusagen in Deutschland. Was ist da los?
Ja, also wir sehen jetzt für diejenigen, die natürlich hier aus Berlin, Hamburg, jetzt gibt es auch in Köln und München schon zuhören, das mal ausprobiert haben, die werden diesen Wow-Effekt schon erlebt haben. Wir haben mit Gorillas, Flink, Getir, kommt glaube ich jetzt auch nach Deutschland, verschiedene Anbieter, die es schaffen, von der Bestellung bis zur Lieferung an die Haustür nur 10 Minuten zu brauchen. Kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht ausprobiert hat, aber es funktioniert tatsächlich. Ich habe es mal ausprobiert, als ich in Berlin im Hotel war, vor einem halben Jahr. Das war schon während Corona und das war eine Geschäftsreise, da war auch die Hotelbar zu. Die durfte auch nicht öffnen, dann konnten wir jetzt nichts mehr trinken, gab es keine Chips mehr. Und dann haben wir gesagt, okay, probieren wir mal Gorillas. Dann haben wir bei Gorillas ein paar Chips, irgendwie zwei Bier und Warenkorb von 12 Euro zusammengestellt und innerhalb von 10 Minuten waren Fahrradfahrer da. Und das hat das Potenzial natürlich, Wocheneinkäufe oder Spontankäufe zu ersetzen. Die operieren aus Dark Stores heraus, also kleinen Lagern, 100 bis 200 Quadratmeter irgendwo in den Innenstadtlagen. Davor warten die Fahrer. Und Liefergebühr kostet ungefähr 1,80 Euro. Gab es auch gerade im Manager-Magazin einen Artikel dazu, wie das funktioniert hat. Ich habe übrigens zu den Gorillas und Co. Stelle ich diese Woche auch nochmal einen Podcast live mit Udo Kieslich und Piran von Kuro Drogerie. Da haben wir noch im Detail auch nochmal über die über die Zahlen gesprochen. Aber genau, Gorillas hat jetzt, glaube ich, über 1000 Fahrer schon, 20 Stores, baut jede Woche 2 neue Stores aus, also 2 neue Dark Stores. Die Fahrer sind nicht fest angestellt, soweit ich es bisher verstanden habe. Da mag ich mich aber auch irren. Das funktioniert natürlich in Märkten gut, wo es einen hohen Spread gibt zwischen reiche Einkommensschicht und sozusagen Normalbevölkerung. Also Deutschland ist gar nicht so der prädestinierte Markt dazu. Also ein Land wie Türkei, Russland ist dafür viel prädestinierter. Erzähle ich auch gleich mal ein paar Beispiele, was da gerade passiert. Mhm. Aber diese Schnelllieferdienste, dieses Liefern innerhalb von 10 Minuten, das hat das Potenzial, einen Rewe und auch ein Picknick ganz alt aussehen zu lassen, weil das ja genau das ist, was wir auch von Amazon gelernt haben, dass es, wenn ein Anbieter innerhalb von einem Tag liefern kann, also heute bestellt, morgen wird es geliefert, sind wir als Kunde irgendwann nicht mehr bereit, 3, 4, 5, 6 Tage oder mal 2 Wochen Lieferzeit zu akzeptieren.
Ja, dann verschiebt sich alles, ne?
Ja, genau, so das, und da habe ich gestern ein ganz spannendes Zitat gelesen, möchte ich nicht vorenthalten, vielleicht hast du es gesehen mit meinem Twitter-Account, der Founder von Delivery Hero, Niklas Östberg, ja? Ja. Doch ja schon ein relativ großes Unternehmen und sozusagen hier quasi im erweiterten DAX-Zirkel. Der hat geschrieben, und halte ich fest, let's be honest, delivering top-up groceries in 10 minutes is incredibly easy. Just hire riders sitting outside stores waiting for orders. The hard part is when delivering 400,000 orders a day, as only €1 loss per order means 146 million loss per year. Also eine Aussage, wo ja eigentlich ein Gründer und CEO eines progressiven Geschäftsmodells sagt, ach, das ist alles Schmu. Eine Aussage, ja, die man sonst von einem Schleckerchef oder von einem Postchef erwartet hätte. Also Gorillas wackelt an den Grundfesten der kompletten Lieferdienstökonomie. Und das ist ein sehr, 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 sehr spannender Moment, den wir da gerade erleben. Und du hast es ja gerade schon gesagt, die haben nochmal 200-300 Millionen Cash eingesammelt zu 1 Milliarde Bewertung. Ja. Also die können schon noch ein bisschen durchhalten, bis sie profitabel sind.
Ja, ich weiß nicht, du hattest sicherlich auch den OMR-Podcast gehört, wo der Gründer Kahn Schimmer da zu Gast war. Da war ich ein bisschen frustriert, weil er irgendwie mehr Fragen aufgeworfen hat, als beantwortet hat, weil normalerweise macht Philipp Westermeier einen super, super Job, die Informationen aus den Leuten rauszulocken. Mhm. Da war ein bisschen wenig dabei, war ein bisschen wenig rauszulocken. Aber super, super faszinierend. Auch wieder so ein Beispiel von jemandem, der weder aus dem Lebensmittelhandelbereich noch aus dem Logistikbereich kommt. Also ein Tech-Gründer im Prinzip, ja, der ein ganz neues Konzept von Grund auf, von der Pike auf sozusagen neu denken kann, neu bauen kann. Du kommst also mit deinen ganzen Altlasten nicht um die Ecke, wie die Rewes und Edekas und so weiter in dieser Welt, in der Situation, wo die sich finden würden. Ne?
Ja, genau. Und da kommen jetzt auch neue Anbieter rein. Also Flink da aus Hamburg mit einem ehemaligen Beraterteam, was das Ganze vorantreibt. Das Ursprungsmodell Getir aus der Türkei kommt auch in den Markt. Und ich habe letzte Woche einen Podcast aufgenommen mit dem E-Commerce-Chef von Magnit, das ist das russische Rewe, ja, der zweitgrößte russische Lebensmittelhändler. Aha. Und der hat auch die Aufgabe, solche Dinge auch aufzubauen für Magnit. Und da ist der Markt schon viel, viel weiter. Dort hat der Markt verstanden, innerhalb der Corona-Krise, es geht jetzt in diese Richtung. Und er hat einen Satz gesagt, der hält mir immer noch nach. Er meinte, 3 Stunden Lieferzeit, das nimmt hier keiner mehr als Express wahr. Das ist schon sozusagen below standard. Ja, du musst schon innerhalb von einer Stunde liefern und wenn es halt schnell gehen soll, innerhalb von 10 Minuten. Und quasi diese Infrastruktur bauen die jetzt gerade auf, also nicht nur für Lebensmittel, sondern auch für andere Dienste und öffnen dann einfach mal 20, 30, 40 Stores in Moskau. Jede Millionenstadt in Moskau hat natürlich schon diesen Service. Die sind natürlich auch viel geeigneter, weil dort der Gini-Koeffizient näher an der 1 ist. Ja, das heißt, es gibt eine viel höhere Ungleichverteilung von Einkommen, eine relativ kleine, aber ausreichend große Szene von Leuten, die viel Geld verdienen und ganz viele Leute, die ganz wenig Geld verdienen, also die dann quasi gerne Fahrrad fahren und picken. Ob das ist jetzt nicht erstrebenswert als Gesellschaft, muss man auch ganz klar zu sagen, aber in solchen Ländern funktionieren solche Geschäftsmodelle halt viel besser, viel schneller, sieht man ja auch mit Gojek in Indonesien, ja, die ja genau darauf basieren. Und ja, diese Ökonomie ist jetzt auch in Deutschland angekommen, natürlich getrieben durch Venture Capital. Und ich glaube, dass damit, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, dass damit die bisherigen Lieferdienste ziemlich alt aussehen werden.
Und das scheint ja vor allem auch nicht so besonders kapitalintensiv zu sein, ne? Also so ein Dark Store da irgendwie anzumieten, in zentralen Vierteln und ein paar Leute einzuheuern mit Elektrofahrrädern, dann geht es letztlich darum, die App zu bauen und die Logik hinter dem Shop-System und dann kannst du losstarten, ne?
Ja.
Meinst du, dass da wirklich jetzt so ein Damm bricht, wo da wirklich links und rechts die Anbieter um die Ecke kommen, um da mitzuspielen?
Ja, also wir haben natürlich eine Limitierung in der Anzahl verfügbarer Fahrer, glaube ich zumindest. Mhm. Ich glaube, das wird in Deutschland schon schwierig, das so zu skalieren, wie das vielleicht jetzt in osteuropäischen Ländern der Fall ist oder in asiatischen Ländern zum Teil der Fall ist. Aber ich finde, der Damm ist schon gebrochen. Das sieht man an den Finanzierungsrunden. Das sieht man auch an Flink und Co., die da jetzt in den Markt kommen. Das sieht man natürlich auch an solchen Bürgerinitiativen, das konnte man gerade im Supermarktblog nachlesen, die früher gegen Airbnb aufbegehrt haben, weil die sehr von Roland Wohnraum geklaut haben und jetzt klauen die Flinks und Gorillas dieser Welt wertvolle Fläche auf dem Gehweg und fahren rasend durch die Stadt. Aber ich glaube, das geht alles in die richtige Richtung. Also weniger Autoverkehr, ja, es ist halt, die Leute können sich auf Dinge konzentrieren, die auch Sinn machen und fairerweise jetzt in Rewe zu gehen und irgendwie Lebensmittel für den Alltag zu packen, das erzeugt keinerlei Wert. Ich glaube, das kann man ohne weiteres auslagern an so einen Dienstleister und den dafür auch bezahlen für diesen Service. Und dafür die Zeit mit den Kindern verbringen oder im Park gehen, was auch immer die Leute dann machen. Wahrscheinlich gucken sie eher Netflix. Aber ja, ich glaube, der Damm bricht gerade, ja.
Ja, was da auch in dem Artikel dargestellt wurde, war diese Problematik, die es darstellt, wenn auf einmal die LKWs morgens um 5 oder 6 da in deiner Nachbarschaft halten, wo normalerweise ein kleines Ladenlokal war, da ist jetzt ein Logistikzentrum entstanden. Vielleicht sogar noch unter deiner Wohnung oder so. Und da unten stehen die Fahrräder und die Runner vor deiner Tür. Und das ist dann ein bisschen nervig für die Anwohner selber. So wurde das dargestellt, ne?
Ja, chaotisch. Ist es auch. Genauso wie jede Airbnb-Wohnung, wo dann irgendwelche Gäste sind, die dann vielleicht zu laut feiern, auch irgendwie nervig ist. Ich glaube, das ist der Preis, den sozusagen Großstadtbewohner gerade zahlen müssen, ob sie es wollen oder nicht. Die zugezogen sind, konnten sich es ja aussuchen. Die schon immer da wohnen, die konnten sich es nicht aussuchen. Aber ich glaube, es führt halt dazu, dass die Stadt ein Stückchen weiter autofrei werden kann. Und wenn der Liefertruck nicht sozusagen dann irgendwann elektronisch betrieben ist, weil er nur noch elektronisch in die Stadt kommt, dann ist er vielleicht auch nicht mehr so laut. Aber klar, heute clashen da Welten aufeinander. Und in dem Der Gründer von Gorillas meint ja auch, sie haben ja schon extra die Rollen von diesen Schiebewagen, die sie brauchen, haben sie ja schon ausgetauscht. Plastikrollen versus Luftrollen. Aber klar, das wird wahrscheinlich trotzdem übertönt von dem Techno-Sound, der aus dem Laden kommt. Also ich kann da natürlich den Frust der Anwohner total verstehen. Aber aus einer Konsumentenperspektive, wenn ich mir anschaue, wie begeistert nicht nur mein Umfeld, sondern eigentlich fast alle Gorillas-Nutzer sind und wie auch die sozusagen Kohortenausschöpfung steigt, also Bestellwerte steigen, Bestellfrequenzen steigen, ist alles noch sehr früh, das ablesen zu können, muss ich ganz klar sagen, es trifft eine ganz konkrete Nachfrage. Plus, wie du schon sagst, das Geschäftsmodell erfordert es jetzt nicht, irgendwie super massiv in Vorleistung zu gehen. Die Elektroräder können geleast werden, die Läden werden gemietet, die Ware dreht sich da jeden Tag sozusagen auf Bestellebene, wird vielleicht noch kein Geld verdient, aber eben auch nicht viel Geld verbrannt, sodass man sicherlich sozusagen ein sehr, sehr großes Business aufbauen kann, was irgendwie eine Milliarde groß ist, mit vielleicht nur 200, 300 Millionen Euro Investment. Und wenn du mal schaust, wie teuer es schon ist, in den Kategorien E-Commerce-Unternehmen aufzubauen, die sehr, sehr stark digitalisiert sind. Jetzt, wenn du jetzt anfangen willst, ein weiteres Zalando oder ein weiteres About You aufzubauen, dann musst du wahrscheinlich 1 bis 2 Euro investieren pro Euro Zielumsatz. Ja, um 1 Milliarde aufzubauen Umsatz, musst du wahrscheinlich 1 bis 2 Milliarden investieren. Im Lebensmittelhandel musst du, um 1 Milliarde aufzubauen, vielleicht 100, 200 Millionen investieren. Und das ist aus einer Investorenperspektive einfach der viel, viel bessere Hebel. Und das muss man auch dazu sagen, das Ding ist ein 1/2 Jahr alt und funktioniert jetzt schon extrem gut. So, also ja, ist ja noch, diese ganze Optimierung ist ja noch gar nicht drin. Also schon, da würde ich mir als Rewe Online Manager schon nochmal ein paar Gedanken machen, ob die Strategie da richtig ist.
Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Schlüssel zu der Sache, dass sich die Lebensmittelhändler so ein bisschen nicht um die Leute gekümmert haben, die im Prinzip schon seit Ewigkeiten frustriert sind mit der Art und Weise, wie man Lebensmittel einkauft. Ne? Also die Kundenzufriedenheit im Lebensmitteleinzelhandel kann nicht besonders groß sein. Und die Leute, die Kunden bei Gorillas sind alle voll auf begeistert. begeistert und die Nutzer von den anderen Diensten, auf die wir gleich zu sprechen kommen, auch. Ne? Also diese Kundenzufriedenheit, die sagt ja schon einiges aus. Was so ein bisschen auch wieder auf dieses ursprüngliche, traditionelle Innovators-Dilemma einspielt. Ne? Das sind so die großen Player, die sich so um so einen kleinen Nischenmarkt nicht kümmern, wo keine Margen zu machen sind und wo vielleicht aber eine unzufriedene Käufergruppe am Start ist, die leicht abzugreifen sind mit jemandem, ja, der neuen Ansatz, genau, fahren kann, komplett neu gestartet.
So, ne? Pass auf, ich habe mich jetzt hier mal parallel, Online-Podcast, haben wir den Vorteil, mich mir parallel mal hier bei Rewe eingewählt. Ich wohne ja hier auf dem Dorf, aber neben mir, so 800 Meter weiter, ist ein großer Rewe. Mhm. Da habe ich jetzt meine Postleitzahl eingegeben und bevor ich was im Warenkorb tun kann, muss ich erstmal einen Liefertermin wählen. Und ich habe vorher nicht geguckt, ich weiß nicht, was passiert, aber schau mal, angenommen, ich hätte jetzt Lust, online zu bestellen, wäre das ja der Weg, dann mache ich jetzt mal hier Liefertermin wählen. Bitte melde dich an, aber du musst mich noch anmelden. Mal gucken, ob das irgendwo meine Login-Daten noch gespeichert sind. Vielleicht, ich hoffe mal, es funktioniert. Ich suche mal ganz kurz ein neues Passwort und dann schauen wir uns an. Bis dahin müssen wir schon mal weiterreden. Aber da siehst du ja schon mal, dieser Prozess ist bei Gorillas ganz anders gewesen. Da habe ich mich kurz mit meinem Google-Account verbunden und mit meinem Twitter-Account verbunden. Da habe ich gesagt, hier bin ich in meiner Adresse, so ein bisschen wie MyTaxi am Ende des Tages. Und dann ist das.
Ja, und alles App, ne? Alles App-basiert. Genau, wie bei Picknick kommen wir auch gleich noch drauf.
Alles per App. Und dann war das Ding da. Da musste ich mich jetzt nicht registrieren, mir ein neues Passwort schicken lassen. Ich habe jetzt auch schon eine Passworterinnerung bekommen. Ich mache jetzt hier mal ein Passwort. Ich sag mal Top Podcast.
Nein,
aber so ähnlich. So, genau. Schauen wir uns gleich mal an, wie das dann bei Rewe aussieht. So, ich logge mich mal ein, um einen Liefertermin zu wählen. Und dann schauen wir mal, ob das mir ausreichen würde als Digital Native. Liefertermin wählen. So, endlich habe ich es. Was haben wir? Heute haben wir den 3.5. Heute ist Montag. Ne? So, ja. Morgen steht liefern wir nicht. Mittwoch gibt es Vormittagsslots von 8 bis 14 Uhr, alle ausgebucht. Donnerstags gibt es Nachmittagsslots von 15 bis 21 Uhr, alle ausgebucht. Freitag, an diesem Tag liefern wir nicht. Okay, ich klicke jetzt mal weiter. Hier hätte ich ja normalerweise schon aufgehört. Wir schauen mal weiter. So, Samstag ausgebucht. Sonntag liefern wir nicht. Montag liefern wir nicht. Dienstag liefern wir nicht. Mittwoch ausgebucht. Donnerstag liefern wir nicht. Freitag liefern wir. Ja, so, das ist meine Rewe-Experience. Und dann kannst du ja, ausdenken, wie hoch meine Bereitschaft ist, auch mal einen neuen Lieferdienst auszuprobieren, wenn es denn hier geht. Und wie gesagt, mein Rewe ist ja wirklich... Das ist wirklich nur ein paar hundert Meter weiter. Ich wohne jetzt nicht auf einem Dorf, wo nur drei Leute wohnen, sondern diese Kleinstadt, in der ich hier wohne, die hat auch fast 10.000 Einwohner. Würde schon sagen, dass es da ein Bedürfnis gäbe, auch mal sich Sachen nach Hause liefern zu lassen und dass es sich auch lohnt, da Leute einzustellen, die liefern.
Ja, und bei Rewe funktioniert das System auch aus dem existierenden Setup heraus. Das heißt, die würden aus den stationären Läden herauspicken und von da liefern, richtig?
Das ist teils, die Infrastruktur. Teils. Also die Struktur heute ist in vielen Regionen noch so, aber dort, wo es zentrale Märkte oder zentrale Lager gibt, wie zum Beispiel in Köln, wird aus dem Zentrallager gepickt, weil natürlich jetzt jeder, der so ein bisschen bis drei zählen kann, herausgefunden hat, dass Click und Collect vielleicht noch funktionieren kann, wenn der Kunde selber zum Laden kommt, ja, und das als irgendwie Service wahrnimmt, aber auf keinen Fall in einem Liefer-Setup. Da hatte ich ja auch mit dem Olaf Koch drüber gesprochen, dem Metro-Chef. Das fand ich auch eine ganz spannende Aussage. Das ist auch schon ein bisschen länger her als der Podcast, ein Jahr. Und ich war immer der Meinung, dass so ein Metro-Markt, ja, so ein riesen Ding. Das ist ja eine perfekte Logistikfläche für Pick und Pack und dann ausliefern. Aber er meinte, nee, ist nicht so.
Sieht schon aus wie ein Lager von innen.
Ja. Genau, ist nicht so. Sie haben auch in den ganz großen Märkten, haben sie nochmal einen Teil abgetrennt für Lieferlager. Ja, weil es eben nicht funktioniert noch nicht mal bei Metro, ja, wo ja wirklich da gefühlt die Paletten einfach nur reingeschoben werden in die Stückplätze, sondern du brauchst so ein Lieferlager. Und das zeigt sich bei allen Lieferdiensten, die es quasi nicht sozusagen optimiert haben, die so ein bisschen diese Multi-Channel-Welt leben. So ein bisschen, Rewe sieht ja jetzt den Karstadt-Effekt. Ja, Karstadt dachte ja auch, sie können online so ein bisschen das zeigen, was sie im Store haben und dann so ein bisschen mit online kaufen, offline abholen, offline umtauschen. Schafft man das? Das funktioniert hinten und vorne nicht und ist in der Kundenexperience massiv unterlegen unter dem, was wir bei den anderen Anbietern sehen. Und die meisten Rewe-Kunden kennen ja dieses Problem dieser Bestandsführung. Das heißt, du bestellst irgendwie 5 verschiedene Joghurts, davon kommen aber nur nur 4 an und einer wird ausgetauscht. Ja, nach Gusto des Pickers, weil der andere war nicht verfügbar. Aber man kann diesen Bestand einfach so schwer führen, wenn dann andere Kunden die ganze Zeit was rausnehmen. Und du bist heute nicht mehr bereit, nur 90% Prognosegüte in der Bestellung zu akzeptieren. Du willst, dass die 10 Dinge, die du bestellt hast, dann kommen, wann es versprochen wurde. Und eben nicht nur 8 von denen.
Haben Gorillas und Co. damit ein Problem? Also, dass sie oftmals Güter austauschen müssen und dass wirklich 1:1 in der App nur das auftaucht, was wirklich auch im Bestand ist?
Oder ist das nicht? Nee, die haben keine Probleme mit Bestandsführung, weil die App schon so programmiert, dass auch nur das angezeigt wird, was da ist. Und quasi jeder Picker, der was rausscannt, aus dem Regal, da wird sofort der Bestand abgezogen. Das heißt, der Nächste, der schon in der App ist, kann das gar nicht mehr bestellen. Die haben eher das Problem durch die kleinen Dark Stores, dass sie auch oft ausverkauft sind in populären Produkten. Ja, wenn du natürlich ein gutes Wetter ist und du jetzt irgendwie noch Kohle, Grillkohle, Würstchen und Bier haben willst, dann kann es durchaus sein, dass die dann mittags schon ausverkauft sind. Aber auch das werden sie lösen. Aber die haben nicht das Problem, zumindest können sie es dir vorher sagen. Haben wir jetzt gerade nicht.
Ja, und vor allem, aber ich glaube, ein Zeitpunkt, wo ich über Gorillas oder Co. meinen gesamten Wocheneinkauf abdecken kann, wird es auch nicht irgendwie geben, weil die Produktpalette einfach auch ein bisschen zu begrenzt doch ist, oder?
Das ist die große Frage, die ja auch unter den Experten diskutiert wird. Wann ersetzt das eigentlich sozusagen den Kompletteinkauf? Und ich kann mir schon vorstellen, dass es so einen Picknick und Gorillas parallel gibt, dass man sich einmal die Woche oder zweimal die Woche so einen Wocheneinkauf liefern lässt, auf die man auch mal warten kann. Ja, und dass man quasi für den täglichen Bedarf dann irgendwie Nudeln, Reis, Bier, dass man diese 10-Minuten-Lieferung dann macht. Aber ich würde auf keinen Fall 2 Wochen warten wollen, wie gerade bei Rewe. Ja, oder auch 3 Tage, finde ich viel zu lang. Und wer sich dann irgendwie durchsetzt, ob man dann immer noch irgendwie zum Einkaufen fährt. Ich glaube persönlich, dass dieses Fahren in den Einkaufsladen, genauso wie das auch quasi immer meine These war für den klassischen stationären Handel, Fashion und Co., dass das von vielen Menschen, von vielen potenziellen Kunden einfach nicht mehr als Mehrwert gesehen wird, sondern die es halt schon gerne dann vor Ort haben. Klar muss das ganze Thema Verpackung, Logistik und wenn das dann irgendwie an, das muss gelöst werden. Das kann man vielleicht auf dem Land einfacher lösen mit Paketboxen, als das in der Stadt der Fall ist. Eine Kollegin von mir hat gerade zum Beispiel gesagt, sie hat das HelloFresh-Abo gekündigt, weil der Lieferdienst einfach immer dann kommt, wenn sie gerade im Zoom-Call ist und permanent klingelt, bis sie dann irgendwie runterkommt. Das sind schon noch ein paar Probleme, die man da irgendwie lösen muss. Das hast du zum Beispiel nicht bei diesem Super-Quick-Ding. Ja, also innerhalb von 10 Minuten hast du das Problem. Ich weiß dir aber nur, wenn du da bist. Ja. Innerhalb von 3 Stunden hast du das Problem in der Regel auch nicht. Dann kannst du es ein bisschen besser vorhersehen. Das wird dann eher ein Problem für einen Delivery Hero. Aber ich finde quasi, in den letzten 6 Monaten hat sich diese komplette Sicht, ne, Delivery Hero, Deliveroo, Rewe Online, das war ja, als wir gesprochen haben von dem Jahr, das waren ja so die Fixsterne. Ja, haben wir gesagt, eigentlich ganz geil. Aber sozusagen, wenn man sich nicht mehr anguckt, wie schnell quasi das auch veraltern kann, weil jemand anders das Serviceniveau einfach massiv anhebt, dann bin ich schon ganz überrascht. Und wir sehen ja aus dem Ausland, kommen jetzt ja neue Unternehmen dazu. Du hast es in der Vorbereitung schon gesagt, Rohlik ist so ein Business. Das kommt, glaube ich, aus.
Nochmal ganz kurz, bevor wir weiterspringen. Einer der großen Kritikpunkte an Gorillas und Co. ist ja immer der, dass man sagt, ja, das ist jetzt so ein Strohfeuer, da wird viel Geld reingepumpt und das ist eine tolle Customer Experience, aber langfristig lässt sie damit kein Geld verdienen, also kein Geschäftsmodell. Was sagt man solchen Leuten? Wann wird es zum Geschäftsmodell?
Ja, also erstmal gibt es natürlich erschreckende Parallelen dieser Aussage auch zu Amazon und zu Zalando und zu Delivery Hero, eigentlich jedem Online-Business. Und diese Aussage würde ich nicht gelten lassen. Ich würde immer Thesen diskutieren wollen und sagen, okay, kann das im Kern profitabel sein, wenn bestimmte Wachstumsgrenzen oder Wachstumshürden überschritten worden sind? Das ist beim Gorillas ganz klar der Fall, dass das irgendwann erreicht sein wird. Das war auch der Grund, warum Flaschenpost dann nach unserem Podcast ja auch verkauft
worden ist. Was ich alles getan hatte. Ja. Ich glaube, wir brauchen hier 2 Stunden, um nochmal wieder aufzuholen.
Ja, Flaschenpost hat nachgewiesen, ab einem bestimmten Volumen, dass sie in der Lage sind, ihre eigene Biermarke zu entwickeln und zu treiben. Etwas, was ja im Lebensmitteleinzelhandel ja immer eine unumwerfliche These war, dass natürlich man Milliarden oder Millionen braucht, um irgendwie eine Biermarke zu entwickeln, damit sie dann im Rewe oder bei Edeka oder bei Aldi gekauft wird. Und das konnte Flaschenpost innerhalb von 2 Jahren nachweisen. Und dass sozusagen diese Fähigkeiten, die werden ja bei Gorillas und Co. erst noch kommen. Ne? Eigenmarken, ja. Sozusagen bessere Planung, bessere Erinnerungen sozusagen an den nächsten Warenkorb, individuelle Gutscheine wird dann so ein Thema sein, was natürlich für jeden Standard-Shop-Betreiber und Rewe basiert ja auf einer recht veralteten Infrastruktur, die können das gar nicht sozusagen, dir individuelle Gutscheine ausstellen, sozusagen auf Basis deiner Kaufhistorie und nicht dann irgendwie die sind ja froh, wenn du heute nicht kommst. Ja? Rewe gibt dir eher 10 Euro, wenn du diese Woche nicht bestellst. Ne? Und da sieht man sozusagen, da sieht man schnell, dass quasi ein Business, was vor 2 Jahren noch total cool war, weil sie eben nicht schnell genug innoviert haben, das liegt natürlich auch an der sozusagen an dem Gesellschaftssetup, in dem Rewe unterwegs ist, nicht nur in der Technik, das sieht dann auf einmal ganz alt aus. Sorry, jetzt habe ich die Frage vergessen, die du initial gestellt hast.
So nee, das war die Frage, wie man da wirtschaftlich arbeiten kann, wie das Ganze von so einem Strohfeuer, wo Geld reingepumpt wird, um das Ganze groß zu machen, ja. Dann tatsächlich zum langfristigen Geschäftsmodell kommt.
Ich glaube, du bist natürlich in einem Business, bei dem du erstmal investieren kannst, um jetzt aus 3-4 Jahre lang auf ein großes Niveau zu wachsen. Und das sind natürlich Businesses, die so einen Venture Capital-Hintergrund haben. Wird es einfacher sein als bei einem Rewe, wo dann sozusagen der Rewe-Chef irgendwie alle halbe Jahr allen Marktleitern sagen muss, ja, guck mal, jetzt wieder 100 Millionen weg. Die kann ich euch nicht auszahlen, die müssen wir aber investieren. Da bist du immer im Nachteil strukturell. Wenn du dritten Leuten, die nicht ad hoc davon profitieren, die vielleicht sogar ja noch ein Risiko darin sehen, dass es online ausgeliefert wird, erklären musst, warum du jetzt hier investierst, bist du im Nachteil. Das gleiche Problem hat Edeka ja auch. Aber ich mache mir nicht so große Sorgen, dass die Profitabilitätsgrenze erreicht wird, weil natürlich viele Dinge, die im normalen Lebensmittel bisher nicht möglich waren, also sehr, sehr individuelle Sortimente, individuelle Rabatte, Einbeziehung lokaler Lieferanten, das hast du in den großen Handelsketten einfach nicht mehr so, auch wenn es anders versprochen wird. Da sehe ich riesige Potenziale, ganz ehrlich.
Lass uns mal ein bisschen den Schwenk darüber führen zu etwas anderen Modellen und Modelle vor allem, die auch ein bisschen näher dran sind an dieser Wirtschaftlichkeit. Und eins deiner Lieblingsbeispiele ist, glaube ich, Picknick. Da hatten wir, glaube ich, ganz kurz mal im letzten Podcast auch schon mal drüber gesprochen. Die sind super am Start. Ne? Auch ein neues, unkonventionelles Konzept. Ganz, ganz langsames Wachstum. So ein bisschen so der Gegengorilla sozusagen. Ne? Also,
ja. Weil mein größter Kritikpunkt an Picknick, ne? Sozusagen sehr dezentrale Hubs, ja, die dann so 30 bis 40 Kilometer im Umland dann liefern, eigene Elektrofahrzeugflotte, Milchmann-Prinzip, Discount-Preis, Versprechen, sehr hochwertige Zulieferung, ja, immer sozusagen nett, freundlich, dafür aber nur einmal am Tag in deiner Straße, damit sie halt so 7 bis 8 Slots haben pro Stunde, also 7 bis 8 Kunden pro Stunde, werden andere Lieferdienste halt nur 3 bis pro Stunde schaffen. Also damit schaffen sie es natürlich, ihre Kosten im Griff zu halten. Aber super Geschäftsmodell. Ich wäre auf jeden Fall Picknick-Kunde, gäbe es das hier in meiner Region. Würde greife ganz klar Rewe, Edeka, Aldi an. Matchen auch die Preise mit allen diesen Anbietern. Wachsen aber tatsächlich, ja, keine Ahnung, nur 30% im Jahr. Ich weiß gar nicht genau, wie viel sie wachsen. Im Vergleich zu dem, wie sie wachsen könnten, viel zu gering. Haben über 100.000 Kunden auf der Warteliste, allein in Deutschland, wahrscheinlich noch mehr in Holland. Und es gibt ja auch schon den einen oder anderen, die es versuchen nachzumachen. Ja, sozusagen von der Migros in der Schweiz gibt es quasi einen Klon, der das versucht so ein bisschen nachzumachen. Es ist nicht einfach, es ist ein Business, das muss man sehr gut im Griff haben, aber es hat auch ein
bisschen schwieriger, ne?
Erhebliche strukturelle Vorteile gegenüber dem stationären Supermarkt, also kein Waste, sozusagen sehr hoher Turnover in den Hubs, extrem hohe Planbarkeit, also du hast quasi nicht das Problem wie in Gorillas und Co., dass du jetzt innerhalb von 5 Minuten mal ausverkauft bist, das kann Picknick schon ein bisschen besser. Du hast da sehr glückliche, loyale Kunden, die ihren Picknick-Spot da auf keinen Fall abgeben wollen. War für mich 2019 quasi das E-Commerce-Geschäftsmodell des Jahres. War ich extrem fasziniert von. Wird jetzt aber natürlich so ein bisschen, verliert so ein bisschen an Boden gegenüber diesen wahnsinnig schnell wachsenden Businesses, wobei man ganz klar sagen muss, dass Gorillas ersetzt nicht Picknick. Es erzeugt quasi noch einen Markt, den es vorher vielleicht gar nicht so gab. Und ersetzt natürlich den ein oder anderen spontanen Gang zum Rewe oder Edeka.
Ja, wer ist jetzt da dran? War das Edeka, die daran beteiligt sind? So war es doch.
Edeka ist an Picknick beteiligt, ja.
Ja, an Picknick.
Eine Regionalgesellschaft ist an Picknick beteiligt, ja. haben aber jetzt die Edeka-Marktleiter auch nichts von.
Ja, aber zumindest ein bisschen Expertise einkaufen oder ein bisschen da dranbleiben. Ist das der Hintergrund oder warum meinst
du? Ich glaube, so, dass Picknick zumindest in Deutschland auf den Zentraleinkauf von Edeka setzt. Und dort gibt es natürlich eine höhere Auslastung, aber Expertise kann nicht das sozusagen kann nicht der Hintergrund sein. Das hat bei anderen auch schon nicht funktioniert. Also bei allen Corporate-Venture-Vehikeln, die ich bisher so kennengelernt habe in meinem Leben, war immer so die Idee, hey, wenn Vorwerk oder wenn Beiersdorf oder wenn wir da investieren, dann lernen wir, wie es geht. Aber das ist total Banane. Das ist ein ganz schlechte, da kann man lieber Podcasts hören bei dir. Da kann man mehr lernen. Da muss man sich nicht beteiligen an den Geschäftsmodellen.
Genau. Lass noch mal ein bisschen tiefer einsteigen und so ein bisschen die Stellhebel, die Picknick noch hat, um das Ganze noch mal einen Ticken besser zu machen. Ich glaube, wir sind jetzt dazu übergegangen, auch noch mal in die Logistik zu gucken, um diese Fulfillment-Lager noch mal deutlich zu automatisieren und so weiter. Ne? Ist das jetzt schon so der nächste Schritt der Evolution sozusagen für die?
Ja, das ist ja so ein bisschen das, was Rewe auch macht mit ihrem neuen Lager in Köln, dass man höhere Automatisierung, bessere Auslastung, steilere Regale, mehr Roboter, dann kriegst du natürlich einen höheren Warenumschlag auf den Quadratmeter hin, auch eine höhere Auslastung natürlich auf den Quadratmeter, weil Lagerfläche auch zunehmend knapp wird, muss man auch dazu, auch dazu sagen. In Flächenländern wie Deutschland geht es vielleicht noch, aber in der Schweiz ist das schon ein ganz klares Thema. Die haben relativ viele Stellhebel, an denen sie arbeiten können. Also Einbindung von regionalen Lieferanten, das ist ganz klar ein Stellhebel. Du möchtest eigentlich ja von der Schlachterei, die nur 30 Kilometer weiter ist, dein Fleisch haben, was vielleicht auch regional bezieht. Das kann Picknick natürlich deutlich besser als Unternehmen, die vielleicht nur irgendwie 2-3 Disponenten auf diesem Thema haben, dafür aber ganz Deutschland bedienen müssen. Dann haben sie einen Hebel in ihren Elektrofahrzeugen, ja, Reichweite der Elektrofahrzeuge, Ausstattung der Elektrofahrzeuge. Sie bauen ja ihre eigene Flotte oder haben einen exklusiven Liefervertrag für eine eigene Flotte. Die sind auch so aufgebaut, dass man da jetzt gar nicht auf die Lagerfläche gehen muss, sondern man klappt eine Klappe hoch, nimmt die Box raus für den Kunden. Die ist schon vorgefertigt, so Kühlbox und normale Box. Habe ich auch mal in einem LinkedIn-Video gezeigt, wie das funktioniert da aus dem Lager. Das ist nicht vergleichbar mit dem, was man beim ganz normalen DHL-Boten vor der Tür sieht. Ja, der klappt da hinten seine Klappe aus, kramt da irgendwie zwei Minuten drin. Wem gehört hier eigentlich was? Dann kommt er mit 3 Paketen und zum Glück muss man seit Corona nicht mehr unterschreiben. Ist schon ein bisschen effizienter geworden. Aber das bei Picknick hat schon ein sehr, sehr hohes Niveau.
Und das ist halt wichtig, ne? Also wenn du da ein paar Minuten einsparen kannst, dann das summiert sich, ne? Wenn das deine Stellschraube ist, da wie viele Lieferungen du pro Stunde da absolvieren kannst, dann ist das natürlich eine wichtige Stellschraube. Ja, mega interessant. Was ist so das größte Beispiel aus dem Ausland, was da Ocado haben wir noch nicht besprochen. Das hatten wir im ersten Podcast auch schon mal ganz kurz angeschnitten. Die sind profitabel, glaube ich. Die sind sehr, sehr fett im Rennen. Die sind sehr, sehr automatisiert. Wie geht Ocado an eine Sache ran? Wie kann man die vergleichen mit dem, was wir gerade besprochen haben?
Also gar nicht aus meiner Sicht, weil Ocado eine Premium-Zielgruppe anspricht, in sozusagen insbesondere im Großraum London. Also sehr hohe Warenkörbe, sehr, sehr werthaltige Waren auch da drin in den Warenkörben. Sehr hohe Prognosegüte, alles aus zentralen Lagern entwickelt, eigene Flotte natürlich. Ich glaube, die haben jetzt irgendwie 500 oder 1000 Mercedes-Vans im Einsatz, festangestellte Fahrer, schon lange dabei. Die werden sich auch schwer tun mit diesen 10-Minuten-Slots, die es jetzt auch in London gibt von den Gorillas dieser Welt. Aber börsengelistet, man kann da alle Zahlen sehen und die Frage bei Ocado ist so ein bisschen, ob sie aufgrund ihrer profitablen Ausrichtung so ein bisschen das Zu-Plus-Problem reinlaufen, dass sie dann eigentlich so ein bisschen hängen bleiben auf ihrer bestehenden Zielgruppe, eher langsam und profitabel in dieser Zielgruppe wachsen, aber die Wachstumsgeschwindigkeit im Vergleich zu den anderen neuen Markteintretern einfach signifikant absinkt oder signifikant zu gering ist. Auch, also sozusagen eines von den Businesses, ja, beim letzten E-Commerce-Buch-Update vor 2 Jahren, mega, unfassbar geiles Business, aber kommt natürlich auch nicht hinterher, eigentlich Kapazitäten zu schaffen für die hohe Nachfrage. Die haben ja während Corona teilweise auch die Warenkörbe begrenzt. Die haben gesagt, Boris, du kannst nicht mehr als 500 Pfund bestellen. Du bestellst schon für alle Nachbarn mit, das geht nicht. Ja, maximale Warenkörbe und du musst auch, kannst jetzt nicht hier unser ganzes Klopapier wegkaufen. Und das ist natürlich so aus der Handelsperspektive eine total absurde Situation, dass du deine Kunden, das ist ja so ein bisschen wie, ich habe ja einen ostdeutschen Hintergrund, im Konsum damals wurde das auch begrenzt, die ein oder andere Warenlieferung. Das fühlt sich gerade so ein bisschen an. Aber es wäre jetzt kein Modell, wo ich drauf schauen würde und sage, hey, da geht es jetzt irgendwie weiter. Was mich so ein bisschen stutzig macht bei Ocado, die versuchen jetzt ja auch ihre Software zu verkaufen. Ja, die versuchen ja so die Rewes dieser Welt zu sagen, hey, wir werden jetzt auch Softwarelieferant oder hier für unser Warenhausmanagement, das können jetzt auch andere nehmen. Ah, weiß nicht. Also in einem Markt, der so krass wächst, wo es so viel Potenzial gibt, wo wir in den meisten Märkten gerade mal so 1-2% Online-Anteil haben, da würde ich meine Zeit nicht damit verplempern, solche Kooperationen zu schließen, nur damit ich jetzt mal mittelfristig eine gute Börsenstory erzielen kann. Da würde ich hardcore selber in diese Märkte gehen und dann die überlegene Software für mich Geld verdienen lassen.
Also du kennst ja die Margen im Software-as-a-Service-Bereich, die solltest du ja aus dem FF kennen, das weißt du ja, woher der Wind weht.
Aber ich glaube, es ist trotzdem falsch. Ich glaube, es ist trotzdem falsch, sozusagen ja. In einem Handelssegment, wo du so stark selber wachsen kannst, dich damit aufzuhalten, weil dann bist du auf einmal in einem B2B-Software-Geschäft unterwegs, was dich halt an allen Ecken und Enden ausbremst.
Da gibt es noch einen weiteren Anbieter aus Norwegen, habe ich jetzt zum ersten Mal gehört. Vor kurzem bin ich darauf aufmerksam geworden, Kolonial. Wir machen gerade mal ein Rebranding, weil das wahrscheinlich nicht so der ideale Markenname ist, um international zu wachsen. Umbenannt in Oda, Ada, Oda, ne? Oder?
Ja, ich glaube, Oda.
Oder was wissen wir über die? Was hast du die mal ein bisschen?
Ja, die habe ich sogar besucht, den Gründer. Der war Teil unserer K5-Cruise-Reise vor 5 Jahren, die ich mit Jochen Krisch gemacht habe, und 20 sozusagen E-Commerce gelegen. Da hat dann der Kolonial-Gründer tatsächlich gesprochen. Wo kannst du auch im Kassenzone-Podcast nochmal, nicht Podcast, im Blog nochmal googeln. Kann auch 7 Jahre
sein. Ja,
ja, ja, ja. Ja. damals war die Idee ein bisschen andere. Also heute ist das sehr vergleichbar mit einem Picknick oder Rolig, würde ich sagen. Also du hast eine eigene Flotte, Next Day Delivery, hohe Qualität. Im Wesentlichen natürlich im Osloer Umland, weil in Norwegen, ich glaube sozusagen Oslo und Umland, da wohnen glaube ich 40% der Bevölkerung, vielleicht sogar 50%. Da fokussieren sie sich drauf. Auch bisher nur 1% Online-Anteil im Lebensmittelbereich in Norwegen. Da kann man also eine ganze Menge rausholen. Haben auch eigene Vans vor 5-6 Jahren, als ich die kennengelernt habe. Ich gucke gleich mal hier im Blog, wann das genau war. Hatten sie noch eine etwas andere Ausrichtung. Da haben sie gesagt, sie bauen sich so kleine Abholcontainer an die Autobahn, vielleicht gibt es die auch immer noch, damit die Leute tagsüber ihre Ware bestellen können. Die werden dann quasi in diese Liefercontainer vorgepackt, geliefert und dann fährst du kurz auf den Parkplatz rauf an der Autobahn, nimmst quasi deine 3 Tüten mit und fährst dann fährst weiter. Damit haben die damals gepitcht, fand ich auch ganz geil. Jetzt, wo natürlich keiner mehr täglich ins Büro fährt, dank Corona, ja auch in Norwegen nicht, ist das wahrscheinlich eine limitierte Strategie. Aber genau, sehr ähnlich zu den anderen Anbietern, in Norwegen natürlich weit vor ihrer Zeit. Auch ein sehr, sehr Markt, wo ja sehr viel Geld auch bezahlt wird für Lebensmittel, ähnlich wie in Frankreich. Und die wollen jetzt, glaube ich, auch, die haben jetzt auch, sind auch so groß schon, dass sie jetzt viel Venture Capital anziehen können und damit auch expandieren in andere
Märkte. Das war das letzte, was ich gelesen habe: $265 Millionen, neues Kapital zu einer Bewertung von 900 Millionen, also auch kurz vor Unicorn.
Ja, aber guck mal, wie schnell die Zeit vergeht. K5 Cruise 2014, da haben wir, guck mal, das sind ja schon 7 Jahre her. Mann. Ja, da haben wir schon kennengelernt. Da waren die auch schon cool in Norwegen. Und jetzt kommen sie natürlich europaweit durch.
Ja, jetzt, wie stürzen dich irgendwie alle auf Deutschland oder so, habe ich das Gefühl? Irgendwie alle beginnen diesen Jahr bekannt hierher zu kommen. Was löst jetzt diesen Run auf Deutschland plötzlich aus? Das war in den letzten zwei,
größter Markt.
Größter, ne? Markt.
Größter Markt, ja. Bereit quasi für Disruption. Das ist ja auch ein bisschen das, was wir jetzt gerade aus Tschechien sehen, um da nochmal drauf reinzugehen mit Rolig, die dann auch so mit sehr stark damit pitchen, sehr frische Lebensmittel auch zu haben, lokale Bäckereien einbinden. Aber es gibt mehr Nachfrage in diesem Markt, als es Anbieter gibt, immer noch. Also auch wir beide könnten jetzt morgen sagen, wir mieten hier, wenn wir jetzt irgendwie 50 Leute haben, die Vans fahren können, können wir jetzt irgendwo uns ein Lager suchen, nochmal 50 Vans kaufen und wir würden sofort Kunden dafür finden. Also
müssen wir eigentlich mal probieren, ja.
Das ist ja nicht genau. Wenn wir jetzt beide sagen, wir machen jetzt Boris und Alex Fashion Shop.
Obwohl wir so einen exquisiten Geschmack haben.
Ja gut, aber das stimmt ja, das ist ja unbestritten, aber das würde nicht reichen, um Kunden zu überzeugen. Ja, aber bei Lebensmittel, du, wenn wir 50 Fahrzeuge, ein Zentrallager, vielleicht noch beim Rewe einkaufen und ein bisschen das Lager füllen lassen, nochmal 3-4 lokale Erzeuger da rein, zack, haben wir ein Business.
Ja, weißt du, welcher Begriff heute noch gar nicht gefallen ist? Ist Amazon, Amazon Fresh. Eigentlich auch undenkbar, irgendwie, dass wir hier eine Stunde sprechen über E-Commerce und das Wort Amazon fällt nicht. Wo ist Amazon Fresh in dem Ganzen?
Amazon Fresh hat sich zumindest in Europa so ein bisschen festgefahren. Die haben ihre Lebensmittelinitiativen jetzt zurückgedampft vor 2 Jahren, als sie es nicht geschafft haben, viele große Händler zu bekommen, die Amazon dann beliefern. Und Lebensmittel werden ja bisher noch ein bisschen anders gekauft. Also kann schon sein, dass Leute mal einen Reis oder eine unverderbliche Ware bei Amazon einkaufen, aber das können andere mittlerweile besser. So ein bisschen wie Fashion. Ja, Zalando und About You wachsen auch viel schneller, sind viel erfolgreicher. Würde es jetzt auch nicht bei Amazon kaufen. Ich weiß nicht, wie Amazon Fresh sich entwickelt hat, jetzt ihren Core-Metropolen, also Seattle oder in Kalifornien grundsätzlich, was da jetzt der Fall ist, aber in Europa spielt es momentan keine Rolle.
Ja, das Interesse in Deutschland scheint so ein bisschen abgeschwächt oder das ist nicht mehr so heiß, wie es vor ein paar Jahren nochmal gekocht wurde, ne? Das
Gefühl. Weiß ich nicht, ich glaube, Scott Galloway sagt ja sozusagen, der größere Markt für Amazon, wo sie noch mehr Wachstum und mehr Geld verdienen können, ist Pharma. Auch ein Markt, der sozusagen kurz vor der Disruption steht, Gesundheitsdienstleistungen, aber ja, ich glaube, Amazon ist schon, also kommt ja so dem Wachstum kaum noch hinterher für Nicht-Lebensmittelsachen. 40% sind im ersten Quartal gewachsen auf Vergleich im letzten Quartal und 40% heißt ja für Amazon, ich habe das immer ausgerechnet, in 2020 ist Amazon im Schnitt pro Tag $500 Millionen gewachsen, also jeden Tag. Jetzt, wenn sie 40% nochmal schneller wachsen, heißt das ja, dass sie jetzt schon $700 bis $800 Millionen am Tag wachsen. Ja, in Deutschland ungefähr 50 Millionen am Tag. So, jetzt wachsen die schon 50 Millionen am Tag. Das musst du sowas machen. Also sozusagen so für Lieferfahrzeuge und die kommen ja gar nicht hinterher mit dem Lagerbau. So, und bevor sie jetzt dann noch Lebensmittel reinschieben, die Kunden, glaube ich, schon auch bei Amazon kaufen würden, wenn die Convenience stimmt, ich glaube, das ist logistisch kaum zu bewältigen. Also dieses Wachstum, was sie jetzt schon haben, ist kaum zu managen. Und wir reden hier quasi über fast 1 Milliarde Unternehmen, was jeden Tag entsteht im Amazon-Ökosystem, umsatztechnisch.
Das heißt, die sind mit anderen Dingen beschäftigt und können ermöglichen dann auch anderen Playern hier neu aufzustreben, die vorher gar nicht
waren. Was nicht heißt, dass sie auch in Zukunft da nicht kommen werden, aber das zeigt halt so ein bisschen, ja, der Longtail wird fett, habe ich mal in einem anderen Podcast gesagt. Also Bereiche, die vorher quasi kaum online Traction hatten, bekommen jetzt halt sehr, sehr viel Traction und Amazon kann jetzt nicht alles auf einmal machen. Und deswegen sehen wir die Picknicks und Gorillas dieser Welt. Aber auch dort, sage ich, würde ich ganz klar sagen, ich würde mein Geld ganz klar auf die Gorillas und Picknicks setzen und nicht auf Rewe.
Ja, vielleicht zum Schluss noch, um das Ganze zum Abschluss zu bringen. Lass noch mal eben ganz kurz deine Einschätzung, wie jetzt die traditionellen Ketten, also die Rewes, die Edekas, die Lidls und Aldis vor allem auch dieser Welt, wie die darauf reagieren oder reagieren sollten. Siehst du schon Reaktionen? Tut sich schon was?
Es tut sich schon was, sozusagen einige Ketten probieren natürlich im Ausland da hier und da schon mal ihre Fühler vorzustrecken, aber ich glaube, du kannst es nur mit, wenn du halt quasi immer dieser Legacy-Perspektive unterwegs bist und eigentlich immer überlegen musst, was, wenn du das jetzt richtig doll machst, was passiert denn mit deinen Läden, was sagen die Mitarbeiter, die in den Läden sind, was sagen die Vermieter, die Läden vermieten? Das bremst dich so ein bisschen. Deswegen glaube ich.
Das ist die falsche Frage, ne?
Genau. Ich glaube eher, dass du dann von den progressiveren Anbietern, dass du da mehr im Ausland siehst. Von Edeka ist ja sicherlich die größte Enttäuschung. Quasi abgesehen von der Picknickabteilung passiert da nichts. Bringmeister haben sie gerade verkauft. Ich würde gerne wissen, wie sich der klassische Rewe oder der klassische Edeka-Marktleiter fühlt. Also, ich habe auch ein paar angeschrieben. Mal gucken, ob ich einen Podcast bekomme. Ich wäre extrem enttäuscht von dem, was da in der Edeka-Zentrale gerade passiert. Und das hat alles seine Gründe, aber hilft ja alles nichts, wenn wir uns langfristig darüber im Klaren sind, dass der Bestellweg im Wesentlichen digital sein wird, beziehungsweise der Markt sich nicht mehr als 10% Umsatzverlust leisten kann, muss ja jetzt was getan werden. Und das ist, glaube ich, das Spannendste im Vergleich zu unserem Podcast vor einem Jahr. Wir gucken nicht mehr auf 10 Jahre.
Und der war schon spannend.
Genau.
Und der war schon sehr spannend.
Wir gucken auf 3 Jahre. So, und das ist halt nichts. Ja, das ist wirklich nichts.
Glaubst du, dass sich einer zumindest von den großen traditionellen Playern hier wirklich relevant irgendwie mitspielen kann? Oder glaubst du, dass sie da einfach keine Rolle spielen werden und ihr traditionelles Geschäft weitermachen und die neuen Emporkömmlinge sozusagen sich da etablieren?
Ich glaube, sie können mitspielen. Es gibt natürlich ganz viele, ja, strategische Vorteile, die du heute noch hast als einen Aldi, Lidl, Redeka, Ewe, auch Metro. Die Frage ist, ob du in der Lage sein wirst, diese auch auszuspielen. Das muss ich ganz klar sagen, weiß ich nicht.
Okay, ich merke, wir irgendwie zurückblickend, da so viel passiert in diesem Jahr. Ich glaube, wir müssen unsere Frequenz ein bisschen erhöhen. Wir dürfen nicht nochmal wieder ein Jahr warten, weil sonst dauert es eine Stunde, um überhaupt wieder auf den neuesten Stand zu kommen. Da tut sich so viel.
Das stimmt.
Oder vielleicht wird es auch wieder langweilig, keine Ahnung. Vielleicht wird es nach Corona wieder mal ein Jahr langweilig, ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht.
Alex, auf jeden Fall vielen, vielen Dank wieder für das interessante, nicht langweilige Gespräch. Immer wieder kurzweilig mit dir, immer wieder viel, viel Informationen, die zu verdauen sind. Wer sich hier nebenbei Notizen gemacht hat, hat wahrscheinlich hier so 5, 6, 7, 8 Seiten mitgeschrieben. Ansonsten ist immer deine Ressource, du hast auch viele Podcasts. Bist du noch auf Clubhouse eigentlich? Ist Clubhouse noch ein Thema für dich? Oder eher
Clubhouse vorbei.
Clubhouse komplett vorbei. Okay, also eher wieder den Kassenzone-Podcast und diverse Podcast-Gast-Auftritte, die du so hast. Und hoffentlich demnächst mal wieder bei uns hier auf dem Kanal. Alex, vielen Dank nach Schleswig-Holstein.
Vielen Dank für die Einladung.
Bis die Tage. Danke dir.
Ciao, ciao.
So, das war der BVL Digital Podcast mit Alexander Graf zum Thema E-Food und Quick Commerce. Wenn ihr noch mehr über diese Themen erfahren wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall den BVL Digital Podcast abonnieren. Denn wir haben in Kürze auch einen Gast von der Firma Picknick hier im Studio. Der Name ist ja heute mehrmals gefallen. Mega spannend. Ich hoffe, ihr seid dabei. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.